In Folge 12 von Single Trails and Single Malt unterhalte ich mich mit Ghost Factory Team Manager Thomas Wickles. Wir unterhalten uns über seinen Job beim Team, über seine Liebe zu schnellen Autos und wie es ihm nach seinem schweren Sturz 2017 jetzt geht.
Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Du bist Manager vom Ghost Factory Racing Team und das besteht nur aus Frauen, also aus 5 Frauen, um genau zu sein. Ist es eher zufällig oder habt ihr das bewusst so gewählt?
Vielleicht ein bisschen was von beidem. Also wenn ich jetzt zurückschaue, das war vor 7 oder 8 Jahren, es hat sich mehr oder weniger so ergeben. Also es bestand schon vorher ein Team bei Ghost und wir haben die Athleten einfach 4 von 5 übernommen und dann haben wir uns eigentlich eher danach über das Konzept Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein. Und es hat sich dann aber relativ schnell herausgestellt, dass das was Besonderes und was Einzigartiges ist. Die Damen verbindet man jetzt vielleicht nicht unbedingt sofort, ja, mit Mountainbiken, Schlamm, Schweiß. Und dann haben wir es beibehalten. Und heute sind wir dann tatsächlich jetzt am Ende das einzige Frauenteam da draußen im Weltcup-Zirkus. Und die Leute kennen das so und jetzt gibt es auf keinen Fall einen Grund, das zu ändern.
Jetzt ist es ja so, dass man bekommt das von außen mit bei vielen Frauen, jetzt ist das schon mal ein bisschen schwieriger, dass es vielleicht doch hin und wieder mal Stress gibt. Vor allen Dingen, wenn man so das halbe Jahr aufeinander hängt und auch ja im Grunde alle fürs gleiche Ziel kämpfen. Aber einer kann es ja nur werden, also nur einer kann der Schnellste im Team sein. Wie ist das für dich als Hahn im Korb dort?
Ich habe keine Ahnung, von was du sprichst. Also man muss ja dazu sagen, ich bin nicht der einzige Mann jetzt da in diesem Team, sondern es sind 5 Athletinnen und wir sind 4 Betreuer und das sind alle Jungs. Von daher bin ich jetzt nicht da alleine mit 5 Mädels unterwegs. Wir haben da aber schon uns über die Jahre bemüht, und das auch bei der Auswahl der Athleten so getroffen, dass wir uns denken, das passt zusammen. Und das hat sich über die Jahre eigentlich auch bestätigt. Also die Mädels kommen wirklich super gut miteinander klar. Das heißt jetzt nicht, dass die alle privat zwangsläufig beste Freundinnen wären und dass die neben den 150 oder 180 oder 200 Tagen, die wir miteinander unterwegs sind, dann auch noch zusammen in den Urlaub fahren und sich dann irgendwo noch zu fünft eine einsame Insel irgendwo teilen. Das heißt aber, dass man einander so gut respektiert und so gut miteinander klarkommt, dass wir da eine gute Zeit zusammen haben.
Da kann man sich wahrscheinlich noch so gut verstehen und noch so gute Freunde sein, wenn man 200 Tage im Jahr miteinander verbringt, dann ist halt auch irgendwann mal rum, wahrscheinlich.
Ja, ich weiß nicht, welche Erfahrungen du da mit Frauen gesammelt hast, zum Beispiel jetzt mit deiner Freundin vielleicht, wie das nach 200 Tagen mit ihr zusammen ist. Du hast mir vorhin erzählt, nach 3 Tagen zu Hause musste sie wieder weg. Also vielleicht kennt man das ja von zu Hause, dass es natürlich auch mal gut ist, dann eine gewisse Abwechslung zu haben. Aber klar, also wir sind so viel miteinander unterwegs und oft dann auch so viel am Stück, dass du dann irgendwann, so geil es auch ist, zu einem Rennen zu fahren, nach 3 Wochen zusammen, ist es dann auch einfach mal wieder geil, zu Hause im eigenen Bett zu schlafen und dann morgens aufzustehen und nicht die Verantwortung oder die Rücksicht auf die anderen nehmen zu müssen. Das auf jeden Fall.
Du bist Manager des Teams, damit also Chef. Was sind da deine Aufgaben? Also was macht ein Manager? Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, im Idealfall einfach nur Arbeit delegieren und selber möglichst wenig. Das habe ich über die Jahre ganz gut perfektioniert. Also tatsächlich ist es so, wenn wir vor Ort sind und wenn wir beim Rennen sind, dann bin ich von allen der am wenigsten zu tun hat, wenn alles normal läuft und wenn alles gut läuft und nach Plan läuft. Ansonsten vor Ort, vielleicht, wenn mal was schief geht, dann klar, dann muss ich darum kümmern. Aber wie vorhin schon gesagt, wir sind insgesamt 4 Jungs, die das Ganze betreuen, haben dieses Jahr sogar noch eine Person mehr. Ich muss jetzt sagen Person, weil tatsächlich haben wir jetzt noch ein Mädel mit dazu bekommen. Ja. Als Betreuerin, eine zweite Physiotherapeutin. Und vor Ort müssen die eigentlich die meiste Arbeit machen. Also ganz klar, wir haben einen Mechaniker, der sich um die Räder kümmert. der ist wahrscheinlich von allen der am meisten beschäftigt ist. Also ja, wenn man sich das jetzt vorstellt, im Prinzip muss der ja nur 5 Räder am Laufen halten. Das ist die Arbeit, die am meisten ist. Nicht, weil die Räder jetzt besonders schlecht wären, sondern weil er so einen perfektionistischen Anspruch zusammen mit den
Athleten... Es sind ja einfach so 5 Formel-1-Wägen im Grunde. Also es ist ja nicht irgendwie so ein Rad von der Stange, sondern...
Ja, genau. Und jedes andere Team schafft es nicht mit einem Mechaniker. Aber wir haben halt dann einen besonders guten. Und der braucht besonders wenig Schlaf und deshalb kann der das alleine handeln. Dann haben wir noch eben einen Physiotherapeuten, jetzt eine zweite mit dazu. Je nachdem, die sind nicht beide überall, aber wir haben jetzt zum Beispiel dann bei den Rennen in Albstadt zum Beispiel, da sind dann 2 mit dabei. Ansonsten haben die sich das jetzt dieses Jahr ganz gut geteilt. So ein Physiotherapeut, der muss natürlich auch Sachen machen wie einkaufen, kochen und ähnliches. Oder auch mal Räder mitwaschen, wenn der Mechaniker am Limit ist. Und dann haben wir noch ein Universaltalent, der mit den Mädels auf die Strecke gehen über Drohne fliegen und Videos schneiden und keine Ahnung, also der schläft auch ganz wenig. Genau. Der schläft ganz wenig und macht sonst auch ziemlich viel alles. Aber das war, glaube ich, gar nicht die Frage eigentlich. Ne?
Die Frage ist eigentlich, wenn du eigentlich bei den Rennen nichts machst, womit verdienst du eigentlich dein Geld?
Die Frage ist dann vielleicht berechtigt. Ja, also die meiste Arbeit findet im Vorfeld statt. Also klar, wenn du jetzt überlegst, okay, ich weiß jetzt nicht, wie viele Tage das jetzt dieses Jahr sind. Ich habe es irgendwann mal gezählt, da waren es tatsächlich so um die 180 Reisetage. So ein normaler Mensch, der ins Büro geht, der arbeitet, glaube ich, so 210, 220 Tage. Das heißt, dann sind schon mal viele Tage weg. Ich bin aber auch noch einige Tage im Büro, vor allem dann im Winter natürlich. Also wo du alles vorbereiten musst. Also im Prinzip ist die Hauptaufgabe die ganze Vorbereitung im Vorfeld. Also das heißt, die Organisation der Reisen, die so kleines Reisebüro quasi.
Das machst du alles selber?
Ja, das mache ich selber. Ich habe früher mal das zusammen mit einem Reisebüro gemacht. Aber ja, wenn du die Erfahrung dann über die Jahre hast, dann kannst du es auch ganz gut selber machen. Und vor allem weißt du halt genau, was du willst, was du brauchst, und dann kannst du es auch ganz gut auswählen und ganz gut einschätzen.
Ihr seid dann wahrscheinlich auch nicht in Hotels, sondern meistens in Unterkünften, wo ihr das perfekt auf die Bedürfnisse anpassen könnt, oder?
Ja, also es sind tatsächlich auch ein paar Hotels dabei, aber wir versuchen möglichst viel in so Häusern, in so Apartments zu machen, wo man dann selber kochen kann, wo man dann einfach auch zusammen ein bisschen Zeit verbringt. Das heißt, dass es nicht so gestaltet ist, dass jeder in seinem Zimmer den ganzen Tag verbringt, sondern dass du auch miteinander was machst. Ich glaube, das ist auch vielleicht ein Teil davon, dass es zusammen ganz gut funktioniert.
Ja, es ist mehr so Familie.
Ja, also ich hätte es jetzt extra nicht gesagt, aber tatsächlich, klar, also ich meine, so viel Zeit, normalerweise würde ich sagen, so viel Zeit verbringe ich mit meiner Freundin ja nicht. Das ist jetzt ein bisschen eine schwierige Situation oder ein besonderer Fall, aber so viel Zeit verbringst du mit deiner Freundin nicht, wie ich mit dem Team verbringe quasi oder wir miteinander verbringen. Und deswegen, ja ganz ehrlich, wenn du da früh aufstehst und da sitzt irgendjemand, wo du einfach denkst, oh Mann, auf den habe ich jetzt überhaupt keinen Bock, dann funktioniert das auch nicht. Ja. Das funktioniert auch nur, wenn du dir den ganzen Tag auf so wenig Platz natürlich aufeinander sitzt, wenn du dich einfach gut miteinander verstehst.
Ja. Jetzt ist natürlich Reisen organisieren schon relativ weit. Es geht natürlich auch um die Räder und Sponsoren zusammenfügen. Und die Räder, so wie das Team das fährt, sind ja nicht die Stockräder. Und wie sieht das aus? Wann beginnt für dich die Saison?
Ja, die Saison endet ja eigentlich nicht. Also die Saison läuft ja eigentlich das ganze Jahr. Also die Rennsaison beginnt, ja früher war das mal später, als es jetzt ist vielleicht. Also die beginnt, wenn es drauf ankommt, am 1. Januar mit dem ersten Cyclocross-Rennen. Also die Damen sind ein bisschen unterschiedlich, also da hat auch jeder seine individuelle Vorbereitung. Aber manche fahren die Cross-Saison im Winter. Manche lassen Cross komplett aus, manche beginnen im Januar mit Etappenrennen, andere fahren Straßenrennen. Das heißt jetzt nicht, dass ich oder wir zwangsläufig bei jedem Rennen auch dabei sein müssen, aber Material hast du gerade schon angesprochen, natürlich müssen die Räder haben. Wir haben relativ viele Sponsoren, die da natürlich auch zufriedengestellt werden wollen, die Pressemeldungen wollen, die Feedback wollen. Irgendwann müssen die Sachen auch bestellt werden. All das gehört dann auch noch dazu, ja, klar.
Ja. Und da macht ihr für die Fahrer spezielle Sachen auch oder ist, kommt das dann meistens so? Also
im Prinzip ist es so, dass das Rad, das du im Schluss im Katalog findest, als ja, heißt Lector World Cup. Das ist nicht das Rad, das wir dann fahren müssen, sondern das Lector World Cup im Katalog sieht so aus, weil wir das so fahren.
Okay.
Das heißt, wir haben Partner, ja, manche vom ersten Tag an, also wenn es jetzt anschaust, zum Beispiel SRAM oder Tune, die von Anfang an dabei sind, die sind die letzten 8 Jahre mit dabei und so sieht dann natürlich auch die Replika oder das World Cup Bike aus.
Ja. Okay.
War das die Antwort auf deine Frage?
Das war die Antwort auf meine Frage, ja.
Wahrscheinlich würde ich vielleicht sogar, wenn ich das jetzt so höre und mir eigentlich nur denke, ich kümmere mich um Sponsoren, um ein paar Fahrräder und Reisen, irgendwie fühlt sich der Tag viel stressiger an, als das, was ich jetzt alles erzählt habe. Aber
also ich weiß, du machst halt noch, ihr guckt halt, dass die Teamtrikots passen.
Ja, das sind halt alles die ganzen Sachen nebenbei. Und natürlich, klar, was die Athleten anhaben, das gehört auch mit dazu. Und am Ende, wenn du alle Sponsoren zusammenzählst, dann ist das auch relativ viel Arbeit und relativ viel zu tun.
Ja.
Ich habe dann bei Ghost noch ein paar andere Aufgaben nebenbei. Also zum Beispiel haben wir dann auch ein paar, ja, so würde man jetzt mal Markenbotschafter nennen oder auch noch Athleten im anderen Bereich, also wenn du jetzt an Thomas Slavik oder Prokop oder so denkst.
Oder mich.
Ich habe dich jetzt extra nicht aufgezählt, aber du gehörst auch noch dazu, ja. Die wollen am Ende auch Fahrräder und die haben im Prinzip ja zum Teil nochmal ähnliche Bedürfnisse. Also du jetzt ein bisschen weniger, du bist halt so. Du bist halt so ein Hippie und bist da allein unterwegs.
Sehr genügsam. Aber,
und unsere tschechischen Kollegen, die sind auch ziemlich selbst organisiert, aber am Ende wird er natürlich auch ein Fahrrad und der hat auch die ein oder andere Stunde, die man da mal an Arbeit investieren darf.
Du sagst 180 bis 200 Reisetage im Jahr. Wie viele Rennen sind das am Ende?
Das ist eine gute Frage. Wenn du mir die vorgestellt hättest, hätte ich mir mal Gedanken drüber machen können. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also wir können es ja mal versuchen herzuleiten. Es sind 7 Weltcups, glaube ich, dieses Jahr. Das ist eine Welt- und eine Europameisterschaft. Dann fahren die Mädels alle, du bist im Zählen scheinbar nicht so gut.
Ja, geht so.
Noch nicht bei 10. Dann fahren die alle eine nationale Meisterschaft. Dann sind es 5 Damen, die fahren natürlich nicht im gleichen Land nationale Meisterschaft. Also es sind es nochmal 5 Rennen.
Die betreut ihr dann auch, die Nationalmeisterschaften?
Ja, also das sind jetzt alles die Rennen, die halt einfach wichtig sind.
Ja.
Also klar, bei so einer Meisterschaft, da gibt es ein Trikot zu gewinnen. Das ist immer klar. Was, was man gerne hätte. Und das sind auf jeden Fall die Rennen, wo man fix sind. Jetzt hast du aber schon ausgerechnet, es sind 5 Meisterschaften an einem Tag. Wir sind eigentlich nur zu 4, beziehungsweise 5. Das ist dann schon knapp. Das haben wir, wir kriegen es aber, also wir zaubern da. Irgendwie klappt es immer. Ja, und dann darüber hinaus gibt es noch Etappenrennen, sowas wie eine deutsche Bundesliga oder Schweizer Rennserie, italienische Rennserie, österreichische, ungarische und eine holländische gibt es auch noch. Also es gibt drumherum genügend Rennen, so UCI-Rennen gibt es relativ viele. Da gibt es bestimmt, was weiß ich, 300, 400 oder was im Jahr. Die fahren wir natürlich nicht alle, aber wahrscheinlich sind es schon 20 bis 25 Rennwochenenden im Jahr, denke ich mal.
Würde ich jetzt mal vermuten. Das ist schon echt viel. Also das betrifft dann quasi nicht jeden Fahrer, aber eben euch als Team meistens halt schon.
Genau. Also die Fahrer, die machen meistens so einen Zweier-Dreier-Block. Also die Weltcups sind ja meistens 2 nacheinander. Dann fahren die oft mal noch eine Woche davor oder eine Woche danach noch ein Rennen. Das ist meistens so aufgeteilt. Aber nicht jeder Fahrer fährt jedes Rennen. Also wahrscheinlich haben die auch selber auch 20 Rennen. Aber die machen dann auch mal 2, 3 alleine. Also wenn jetzt, ja, die Lisa in Österreich ein Rennen rund um den Kirchturm in keine Ahnung wo fährt, dann kann es auch mal sein, dass da keiner da ist.
Ja.
Aber wenn es dann zur nationalen Meisterschaft geht, klar, die sind fast alle oder sind eigentlich alle in der Lage, ihre Meisterschaft zu gewinnen, dann will man dann natürlich auch den besten Support bieten, so gut wir es können.
Ja. Gehen wir mal zurück ganz an den Anfang. Du hast mal irgendwann BWL studiert, hast dann deine Diplomarbeit über Ghost geschrieben. Und durftest dann tatsächlich auch genau das, was du in der Diplomarbeit geschrieben hast, umsetzen, und zwar das Team. Das ist schon ein paar Jahre her. Was hat sich seitdem verändert bei Ghost, aber auch im Rennbereich?
Da hat einer aber gut recherchiert, ey. Was hat sich verändert? Also im Rennbereich und bei Ghost zusammen haben sich vor allem die Fahrräder verändert. Also es ist, wenn man sich jetzt so ein Cross-Country-Rad vorstellt, denkt man eigentlich, was soll denn da passieren? Also so spektakulär sind die ja jetzt auf den ersten Blick mal nicht. Aber die Räder sind sicher das, was sich am meisten verändert hat. Also als wir angefangen haben damals, es war ganz witzig, ich habe vor kurzem bei der Weltmeisterschaft in der Lenzer Heide letztes Jahr, hat eine von unseren früheren Fahrerinnen, die Katrin Leumann war das war eine Schweizerin, die war vom ersten Jahr an bei uns dabei, war 2012 auch bei Olympia und die hat jetzt ein Kind bekommen, hat jetzt die Karriere beendet und der haben wir quasi zum Karriereende ihr Olympiarad aus 2012 geschenkt. Und das haben wir dann direkt neben einem Weltmeisterschaftsrad aus 2018 war das dann stehen gehabt und das war ziemlich verrückt. Also es war echt ziemlich verrückt. Das Rad aus 2012 war sicher mal 1,5 Kilo leichter als heute. Aber heute könntest du mit dem Rad, also da könntest keine Runde auf diesem Weltcup-Kurs fahren. Das einfach ist undenkbar.
Also die Strecken haben sich auch verändert, oder?
Ja, die Strecken haben sich verändert, aber ich glaube, vielleicht kommst die Runde schon rum. Aber heute geht es einfach nicht mehr nur um das Gewicht, sondern die Performance von den Rädern, von so einem Cross-Country-Bike ist einfach auch so immens, immens besser. Also damals war der Lenker halt irgendwie 52 cm breit und heute ist er halt 74. Und damals gab es vorne so ein Ding, so ein Ding, wie ist denn das? Umwerfer oder so. Also ganz verrückte Sachen. Die Räder waren echt klein und die Reifen waren echt schmal und diese Dropper-Posts, die hat echt auch kein Mensch gekannt und so. Und heute ist das alles Standard. Und natürlich sind die Räder dadurch schwerer geworden, aber die Performance ist einfach auch um so viel besser.
Ja.
Was hat sich sonst noch verändert? Tja, meine Herangehensweise dahingehend bestimmt, dass ich auf jeden Fall mit den paar Jahren, die man es dann gemacht hat, ganz manche Sachen ein bisschen gelassener und relaxter angehen. Das macht den Arbeitsalltag dann bestimmt auch einfacher. Bei Ghost hat sich auch einiges geändert. Da war, als ich damals da war, war einer der Gründer, das war damals der Klaus, der Firmengründer, der war da relativ pragmatisch. Muss ich vielleicht noch ein bisschen zurückgehen, ich habe vor diesem BWL-Studium habe ich in einem Radladen gelernt, habe da Einzelhandelskaufmann gelernt und bin halt selber damals auch viel Rad gefahren und habe dann BWL studiert, weil ich mir gedacht habe, ich kann dann hinterher irgendwas mit Radfahren machen. Das war so mein Ziel.
Ja, klassischer Weg eigentlich.
Ja, mit BWL kannst du nichts verkehrt machen. So. Ja. Ich hatte irgendwie zwei Optionen. Das eine war Lehrer werden und das andere war BWL studieren. Und ich fand BWL studieren echt scheiße, aber ich habe es halt dafür gemacht, am Schluss diesen Zettel in der Hand zu haben und irgendwas Cooles damit machen zu können. Und hat sich ja irgendwie bewahrheitet, also tatsächlich funktioniert. Auf jeden Fall musste ich da am Schluss ein Praktikum machen, oder ich musste nicht, ich wollte, und habe mich dann hier bei Ghost beworben. Das fand ich spannend, da habe ich niemanden gekannt und ich wollte einfach wissen, wenn du da niemanden kennst, wie das denn so funktioniert. Und das hat dann ganz gut funktioniert und dann ging es irgendwann um die Diplomarbeit und ich habe dann gesagt, ich hatte so zwei Schwerpunkte, das war Marketing und Produktion. Und ich wollte eigentlich die Diplomarbeit in Produktion schreiben und irgendwas über die Herstellungsprozesse da, Optimierung oder so machen. Und das war dann auch eigentlich alles schon durch. Und dann irgendwann sitze ich in der Vorlesung und der Klaus, also einer der beiden Gründer, ruft mich an und sagt, also das mit dem Team, so wie wir das gerade machen, das läuft scheiße, das haben sie nicht in der Hand und er würde das gern anders machen. Ob ich mir vorstellen kann, dass wir da mal drüber sprechen. Und klar, sprechen können wir auf jeden Fall. Ich komme nächste Woche. Ja, ich soll morgen kommen. Ja, okay, komm ich morgen. Gut, dann bin ich dahergefahren und dann habe ich mich mit Klaus getroffen. Und der hat dann gesagt, also wir machen das selber. Der hat da klare Vorstellungen gehabt. Also momentan läuft das extern. Das ist scheiße, weil da kann man nichts steuern. Da kann das nicht so gut beeinflussen. Gab es da ein paar persönliche Probleme. Und wir machen das jetzt selber. Und mit wir hat er eigentlich mich gemeint. Also wir war nicht er, sondern ich soll das machen. Und ich war zu der Zeit ja noch irgendwie mitten im Studium und musste halt noch eine Diplomarbeit schreiben. Und und wann das losgehen soll, ja, jetzt. Okay. Gut, dann habe ich da mal kurz drüber nachgedacht. Ich habe nicht gewusst, was das bedeutet, was er da sagt. Aber ich habe mir gedacht, das klingt cool, das machen wir. Okay, dann haben wir irgendwie hinterher noch das mit der Diplomarbeit gelöst, dass ich die halt nicht in Produktion, sondern in Marketing schreibe. Und genauso wie du vorhin gesagt hast, man macht das über das Team oder wie man denn das mit so einem Team machen könnte. Und das ist es dann geworden irgendwie. Und ich habe dann die Diplomarbeit geschrieben. Das war dann Ende 2010. Wir hatten aber für 2011 dann schon ein Team. Also das war irgendwie so parallel. Es ging alles echt schnell. Und ich weiß dann noch, dass ich der erste Weltcup war in Delby Forest. Das war der zweite Weltcup. Der erste war Südafrika. Also der Saisonbeginn war Südafrika. Ich hatte echt keine Ahnung, aber das haben wir irgendwie hingekriegt. Der zweite war Delby Forest und direkt danach war, glaube ich, Offenburg. Und ich bin dann quasi von Delby Forest an die Uni gefahren, weil dort hatte ich meine Diplomprüfungen am Montagabend oder Dienstag früh und habe das dann gemacht und von dort ging es weiter nach Offenburg. Und es hat alles irgendwie geklappt. Also ich habe auch tatsächlich dieses Zeugnis irgendwie bekommen, aber ja, es war echt kurz mal anstrengend auf jeden Fall.
Damals, als ihr angefangen habt, wart ihr das einzige Team zusammen mit dem Track World Racing Team oder Track Factory Team, die sowohl im Cross-Country-Bereich wie auch im Gravity-Bereich UCI-Punkte hatten. Was ist mit der ganzen Gravity-Sparte bei Ghost passiert?
Tja, das ist mal eine gute Frage. Also wir waren sogar nicht das einzige Team, das da Punkte hatte. Wir waren sogar ein Jahr lang, glaube ich mal, zusammen mit Track das einzige Team, das zwei so Elite-Teams am Start hatte. Also ein Cross-Country und ein Gravity-Elite-Team.
Also ihr hattet damals Leute wie Guido Tschirk, wie Markus Klausmann, wie Fischbach.
Ja. Ich würde sagen, was ist da passiert? Die Schwerpunktsetzung hat sich einfach verlagert im Laufe der Zeit. Also wir hatten damals dann auch eher einen eigenen Downhiller, wir hatten ein Focus-Bike. Und dann war das tatsächlich auch, waren wir da ziemlich groß vertreten. Aber irgendwann wurde das einfach alles zu breit und zu groß angelegt. Und man musste dann irgendwann da ein bisschen reduzieren. Vielleicht die Schwerpunkte anders setzen. Und meinst du, Markus hört zu? Wahrscheinlich nicht.
Oder? Nein, wahrscheinlich nicht.
Nee, ich denke auch nicht. Ansonsten muss ich ihn vielleicht später mal anrufen. Der Markus war dann auch keine 23 mehr. Er hat dann, war ja auch so kurz vorm Karriereende irgendwann. Und der Guido war eigentlich auch keine 23 mehr. Der Guido wird auch nicht zuhören, oder? Ja, ich würde es damit eigentlich belassen. Die waren vielleicht auch schon ein bisschen älter. Und beim Fischi war damals das Problem, im Prinzip, ja, wir hätten einfach einen neuen Downhiller gebraucht. Das war dann, das Rad war dann einfach auch schon in die Jahre gekommen. Und die Schwerpunktsetzung war einfach eine andere. Es ging dann in anderen Bereichen los, wo du einfach, so groß ist das Unternehmen natürlich am Ende nicht. Das heißt, wenn du dir jetzt anschaust, da sitzen so und so viele Ingenieure, dann hast du auch noch so und so viele Ingenieursstunden, die du da investieren kannst. Und dann waren einfach andere Sachen in dem Moment wichtiger. Und dann ist das einfach ein bisschen hinten runtergefallen. Und ohne die Produkte macht so ein Team dann auch keinen Sinn.
Es gab auch, glaube ich, ein bisschen Probleme mit der Entwicklung des Downhillrads, weil ein Entwickler, der dafür zuständig war, ausgefallen ist.
Ja, ich müsste jetzt anlügen, wie das jetzt damals genau war. Aber da ist dann, was war wahrscheinlich der Adam? Und der Adam hat sich mal wieder irgendwo komplett ausgeschossen. Also der Adam Stasek war damals, glaube ich, tatsächlich der Projektverantwortliche. Du nix. Also der Tobi sagt, das stimmt. Der Tobi hat also recherchiert. Und der Adam war ja auch, eigentlich war der Adam früher mal Motocrosser. Da hat er sich aber auch mal ziemlich die Lichter ausgeschossen und hat das gerade so überlebt. Hat dann festgestellt, Motocross ist vielleicht nichts mehr. Und dann hat er sich aber gedacht, ja, das gleiche Bescheuerte kann man ja mit dem Mountainbike machen. Und ist dann sogar Weltcup-Vorcross irgendwie in die Top 5 gefahren. Also der war echt auch brutal stark. Problem ist aber, dass der Adam halt manchmal auch irgendwie, ja, der hat manchmal sich auch ziemlich zerlegt. Also egal, ob das jetzt beim Downmall-Rennen, ich weiß nicht, ob es in Prag war, wo er aus dem vierten Stock rückwärts runtergefallen ist, bei so einem Sprung, den er irgendwie nicht geschafft hat und danach halt für ein Jahr lang nicht mehr laufen konnte. Oder ob er dann mal sich bei irgendeinem Bike-Festival hat er sich über einen Kicker rausgelassen und hatte irgendwie Rückenwind und dann ist halt die Landung unter ihm vorbeigeflogen und er ist dann halt da eingebombt und war dann da wieder fast tot. Und der war halt öfter mal auch weg und ich glaube, du hast schon recht, das war damals bei dieser Entwicklung irgendwie ein Thema. Und er war dann war einfach keiner da, der das Rad weiterentwickeln konnte. Das ist liegen geblieben. Und dann am Ende, ich glaube, das war in der Presse damals gar nicht so geil mit dem Fischi auch, aber wir haben da unser Möglichstes getan und haben uns damals auch im Guten getrennt. Da gab es dann ganz verrückte Geschichten. Wir haben ihm dann sogar ein anderes Rad zur Verfügung gestellt, das keins von uns war und haben das, ja, das war alles. Wir haben versucht, das Bestmögliche daraus zu machen. Die Hintergründe gehen sicher noch viel tiefer, aber da, glaube ich, würde man jetzt Stunden nur darüber sprechen.
Ja. Du kommst ja selber eigentlich vom Cross-Country, also bist Cross-Country-Rennen auch gefahren. Privat bist du mittlerweile aber eigentlich eher bergunter unterwegs. Und vor allen Dingen bei den Weltcups hast du ja dann doch, irgendwie musst du doch am Stand sein und hast dann irgendwie nachmittags nur mal kurz Zeit, irgendwelche Trails zu fahren. Und dann kam irgendwie Ende 2017. Was ist da passiert?
Also ich bin früher tatsächlich Cross-Country-Rennen gefahren, auch wenn ich dann irgendwann einsehen musste, dass das Talent einfach nicht mehr reicht, und um weiterzukommen. Und als das mit dem Arbeiten dazu kam, dann war das Thema dann eh erledigt. Dann fand ich es eigentlich ganz geil, tatsächlich bergab zu fahren. Das hat mir Spaß gemacht. Und dann 2017, was war denn da? Da waren wir zum Saisonende im Finale bei der EWS. Zu der Zeit hat man auch ein Enduro-Team, das ich noch mitgemacht habe. Wir waren im Finale und das war, glaube ich, das Rennen war wahrscheinlich am 1. Oktober. Und dann sind wir am Tag darauf heimgefahren und der 3. Oktober muss es dann gewesen sein, das war ein Feiertag, wie das halt in Deutschland so ist. Und dann war ich mit meiner Freundin hier rund um Waldsassen auf den Hometrails unterwegs. Und die ist auch die EWS mitgefahren und hat irgendwie, scheinbar hat sie da, ich weiß nicht warum sie war, an dem Tag dann echt schnell, an diesem 3. Oktober. Und ich habe mir gedacht, geil, heute, habe ich das auch gesagt, wir sind irgendwo stehen geblieben nach so einem Down. Ich sage, krass, heute bist du irgendwie schneller wie sonst. Das macht echt richtig Spaß. Ja, findet sie auch und dann weiter. Und dann waren wir in den nächsten Trail rein und da war dann so ein kleines Gap ist das. Ich meine, das kannst du auch mit dem Cross-Country-Rad springen. Und das liegt halt so am Weg in so einer Kurve, das machst du eigentlich immer. Und so ganz genau, was passiert ist, weiß ich nicht, aber ich habe irgendwie vielleicht den Absprung ein bisschen verpasst oder zu kurz gesprungen und das Timing verpasst, weggerutscht, keine Ahnung, es war nass. Auf jeden Fall bin ich dann da in dem Gegenhang eingeschlagen und Kopf voraus gelandet. Das ist relativ schnell passiert, war halt ein blöder Sturz einfach. Normalerweise würde es die Hände vornehmen und dann wäre alles gut. Ich war aber so überhaupt nicht drauf gefasst, dann bin ich da halt ein bisschen eingeschädelt an dem Tag. Und wusste dann aber gleich, okay, das war jetzt echt scheiße. Also der Sturz war dann trotzdem ziemlich blöd und ich wusste gleich, ja, ich glaub, da ist ein bisschen mehr kaputt. Also da ist irgendwas im Rücken scheiße. Ich habe irgendwie Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Aber ich konnte dann die Beine bewegen. Das war das Erste, was ich versucht habe. Also ich bin liegen geblieben und habe die Beine bewegen können. Das war gut, also war alles im grünen Bereich. Aber aufstehen wollte ich nicht. Und hat es ein bisschen gedauert, bis sie zurückkam, dass ich gemerkt habe, ich bin hinter ihr gefahren, dass ich nicht mehr da war. Und ich habe dann zu ihr gesagt, das war kacke. Ich glaube, wir brauchen einen Krankenwagen. Und dann, also Freundin ist Holländerin und kennt sich jetzt hier in Waldsassen und drumherum auch nicht ganz so gut aus. Damals war ihr Deutsch auch jetzt, naja, es war so okay. Auf jeden Fall haben wir dann da die Rettungsleitstelle angerufen und sie hat dann da dem erklärt, was passiert ist. Und dann hat er gefragt, wo? Und sie hat gesagt, keine Ahnung. Also Lautsprecher, und dann haben wir das dem zusammen erklärt. Ich habe dann gemeint, er soll vielleicht besser einen Helikopter schicken, weil das ein bisschen eine blöde Stelle ist. Und er hat dann gesagt, ich soll es ihm überlassen. Okay, er hat dann einen Krankenwagen geschickt, das war dann tatsächlich eine blöde Stelle, hat ein bisschen gedauert, bis die uns gefunden haben. Am Ende auf jeden Fall Krankenhaus und die haben dann gesagt, ist tatsächlich ein blöder Sturz gewesen. Hat ein bisschen gedauert, bis das dann wieder besser wurde, auf jeden Fall.
Du hast ja da einiges gebrochen.
Ja, die haben im ersten Krankenhaus gesagt, das ist ein Wirbel gebrochen. Und ich habe mir gedacht, scheiße. Ja. Haben auch gesehen, das ist ein instabiler Bruch, also war gut, das mit dem Liegenbleiben. Ich habe einen Kumpel von mir, den ich, keine Ahnung, 15 Jahre vorher kennengelernt habe, mal im Krankenhaus, den ich damals für den Krankenpfleger gehalten habe. Das war dann eigentlich der Chirurg. Daraus ist dann eine gute Freundschaft entstanden. Ich habe dann zu Anne gesagt, ich soll den bitte anrufen, soll ihm erzählen, was passiert ist. Der war dann auch eine halbe Stunde später da und hat sich dann gekümmert, dass ich verlegt werde in ein anderes Krankenhaus. Also er ist Chirurg in so einem Rückenzentrum. Da haben sie mich dann hinverlegt und er hat das dann alles organisiert. Chefärzte haben sich das dann angeschaut. Und dann war nicht ein Wirbel gebrochen, sondern es waren dann fünf. Und war es gut. Die Verlegung war gut. Und die haben das dann gleich am nächsten Tag operiert. Und ja, da hatte ich mal ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber wenn ich jetzt heute zurückdenke, 1,5 Jahre später, ist quasi das, die haben damals das bestmögliche Szenario so mir, best und schlechtestmögliche natürlich. Und ich sitze tatsächlich mit dem bestmöglichen Szenario hier. Also so gut es nur irgendwie hat sein können, so gut ging es dann auch aus.
Wie geht's dir jetzt?
Gut. Ja, super.
Also hast du noch irgendwelche Beeinträchtigungen dadurch? Wie schaut es mit Radfahren aus?
Ja, also ich meine, die Verletzung war jetzt schon, die war schon relativ blöd. Das heißt, so ganz, das ist jetzt nicht wie vorher, das ist ganz klar. Die haben mir dann 7 Wirbel damals verschraubt. Die Vorstellung allein ist irgendwie schon bescheuert, wenn du dir denkst, okay, in 7 Wirbel jeweils 2 Löcher bohren und echt große Schrauben da reindrehen. Also so ein Wirbel, das ist ja was, da wirst du eigentlich schon nicht reinbohren wahrscheinlich. Ja. Das haben die aber irgendwie gut hingekriegt. Also die haben das wirklich top gemacht. Dann war so die, man hat auch Bandscheiben und so, war natürlich auch kaputt. Also es war halt einfach ein Scheißbruch. Dann haben die gesagt, nach einem halben Jahr schauen wir mal. Das ist passiert am 3. Oktober und dann haben wir dann halt im nächsten Jahr, ich wollte unbedingt im Januar im nächsten Jahr, es war schon gebucht, die Woche für nach dem Unfall wäre eigentlich Maledivenurlaub gebucht gewesen. Das heißt, den habe ich mal schön gecancelt und für Januar danach wollte ich nach Südafrika. Und die haben irgendwie nicht verstanden, dass ich gern wieder Radfahren würde. Aber naja, sie wollten nach einem halben Jahr schauen, ob man das Metall rausholen kann. Und das ging dann aber nach einem halben Jahr nicht. Das ging dann jetzt nach einem Jahr. Also ich habe mich dann jetzt im Oktober, habe ich mir das Metall rausholen lassen. Und das war nochmal ein krasser Fortschritt. Also es war wirklich nochmal, es hat viel gebracht. Ich bin dann zwar wirklich, also die 3 Monate danach, bin ich tatsächlich nach Südafrika geflogen und bin da auch Rad gefahren. Ich würde es jetzt aber vielleicht rückblickend nicht wirklich. Also ich bin Fahrrad gefahren, aber ich würde es jetzt nicht als das bezeichnen, was man vorher unter Radfahren verstanden hat.
Du hattest auf alle Fälle eine sehr schöne Lenkerkonstruktion.
Ja, das war geil. Ich habe mir von so einem Trekkingrad so einen geilen Lenker da aufs Mountainbike gebaut. Hab eine andere Gabel verbaut, da den Schaft nicht gekürzt und ich weiß nicht, keine Ahnung, 15 cm Spacer oben drauf. Und dann noch so ein quasi Direct-Mount-Vorbau, obendrauf den Trekkinglenker. Und dann war das halt, war das wie Holland-Radfahren, nur mit Federweg. Und der erste Erfolg war dann tatsächlich 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten. Und dann irgendwann war es halt mal eine Dreiviertelstunde. Das war dann wirklich geil, einfach so dahinrollen und sich wieder bewegen können. Und ich wäre damit zufrieden gewesen. Also wenn die mir gesagt hätten, okay, das ist jetzt das, was ich machen kann, dann hätte ich das, wenn sie mir das an dem Tag, bevor sie mich operiert haben, gesagt haben, hätten, dass das wieder passiert, dann hätte ich sofort einen Haken dahinter gemacht und wäre damit zufrieden gewesen.
Ja.
Jetzt 1,5 Jahre später, wenn wir jetzt wahrscheinlich heute Nachmittag noch Radfahren gehen würden, was wir nicht tun, weil du fährst ja nicht Rad, habe ich gehört. Fährst du Rad, Tobi?
Ich fahre hin und wieder, fahre ich Rad.
Okay.
Ja, immer also häufiger.
Okay, ja, also ich fahre auch hin und wieder Rad, aber du würdest jetzt wahrscheinlich nicht merken, was damals passiert ist.
Ja.
Außer, dass die Sitzposition immer noch ein bisschen komisch ist, es sind halt noch ein paar Spacer unter dem Vorbau. Aber ich sitze relativ normal auf dem Rad und fahre auch wieder relativ normal. Nur halt das mit der Form, ist wahrscheinlich wie bei dir.
Ja, einmal weg, kriegst du nie wieder.
Nee, das ist vorbei. Ja. Und die Kilo, die ist da. Was für einen Unfall hattest du für die Kilo eigentlich?
Ein Käseunfall.
Ah, Käse.
Ich habe mich in Raclette verliebt und
okay. Ja. Ja, also ich habe die Kilo auch noch und die gehen auch nicht mehr weg. Also ich bin am Ende jetzt halt einfach echt auch nicht mehr schnell, aber ist auch scheißegal, weil ich habe so Spaß am Radfahren. Und wir waren gestern früh zum Beispiel hier bei uns, ums Eck ist das Fichtelgebirge und da kann man echt gut fahren. Und ich war dann gestern mal mit dem E-Bike unterwegs, gestern früh. Auch mit Freundin und mit einem Kollegen noch und ich feiere einfach, ich habe es gestern erst wieder gesagt, ich feiere einfach jeden Meter auf dem Rad und genieße es einfach.
Ja.
Das macht es schon irgendwie anders. Also wenn du das mal erlebt hast und irgendwie der, ja, das ist klar, war da der Rollstuhl eine recht realistische Option dann, bis du halt aufwachst eigentlich und nach der OP aufwachst und dein erster Gedanke wieder ist, wie nach dem Sturz auch, was ist denn jetzt mit den Füßen, sind die noch da? Dann denkst du dir hinterher echt über, scheißegal wie das aussieht, wie du am Rad sitzt, Hauptsache, du kannst einfach, das ist einfach unglaublich. Das ist echt so geil, einfach heute wieder so Radfahren zu können.
Das ist wirklich schön zu hören, einfach, weil ich habe das halt, wir haben, glaube ich, vor dem Unfall ein paar Tage vorher zusammengesessen und dann habe ich deinen Post auf Facebook gesehen und habe gedacht, ach du Scheiße. Also. Und dann haben wir uns ja auch über die Zeit immer mal wieder hier getroffen und gesprochen und es ist Wahnsinn, dass sich das so entwickelt hat und es freut mich mega.
Ja, also mich auch. Ich habe da echt auch große Freude dran und irgendwie, klar hast du in deinem Leben, es gibt immer mal so Momente, an die du irgendwie nie vergessen wirst und so irgendwelche einschneidenden Erlebnisse. Das war sicher eins von den zwei größten bei mir definitiv. Also wo du auch hinterher manche Sachen bestimmt anders siehst. Und klar, das verliert sich auch im Laufe der Zeit wieder, das ist ja wie mit allem. Aber wenn ich heute aufs Rad steige, dann weiß ich das einfach so viel mehr zu schätzen als jemals zuvor. Und klar, danach tut der Rücken weh und der Chirurg wird auch nicht zuhören wahrscheinlich. Gell?
Gehe ich davon aus, dass es...
Die haben ja eigentlich,
wir sind ja unter uns.
Ja, genau. Wir sitzen ja hier allein. Die haben mir das schon auch nicht empfohlen, wieder Rad zu fahren. Also ich habe die Fragen schon mal relativ spezifisch gestellt, als es darum ging, dass man nach 3 Monaten zum ersten Check war. Dann habe ich dem erklärt, also nächste Woche geht der Flieger nach Südafrika und ich würde da gerne Rad fahren. Dann hat der das irgendwie nicht verstanden. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, also nicht Mountainbiken oder so, sondern halt nur irgendwie auf der Straße so ein bisschen rollen. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann nach einem halben Jahr halt irgendwie so langsam ging es halt ein bisschen besser. Aber klar, ich meine, 7 Wirbel verschraubt, das ist natürlich schon so wirklich beweglich ist man dann nachher irgendwie auch nicht. Das heißt, du sitzt auch echt komisch drauf. Und dann nach der zweiten OP war wieder so eine Untersuchung. Und dann habe ich gefragt, wie es denn jetzt mit dem Radfahren ausschauen würde. Und der hat dann zu mir gesagt, naja, das Radfahren ist nicht das Problem, das Hinfallen ist das Problem. Also,
ja. Das ist eigentlich ein ganz guter Tipp.
Was wäre dein Schluss aus diesem Hinweis?
Ja.
Radfahren ist kein Problem.
Ja, fahre ich halt Rad.
Ja, genau, ich falle halt einfach nicht hin.
Ja.
Ja, und das habe ich mir jetzt beherzigt. Und bis jetzt hat es geklappt.
Noch nicht wieder hingefallen.
Gestern war vielleicht mal... Gestern war es knapp, aber es hat, ich versuche das schon, ich versuche einfach echt nicht hinzufallen.
Ja.
Ansonsten hält der Rücken das jetzt ganz gut aus.
Du hast ja neben dem Radfahren, wenn du das jetzt vielleicht nicht mehr so lange kannst, noch eine andere...
Nicht mehr so lange.
Du hast doch gesagt, 10 Minuten, 15
so.
Minuten. Du musstest ja irgendwie die Zeit
füllen. Ich habe gedacht, du meinst jetzt so perspektivisch.
Das Nein. Ja, genau. du hast ja noch ein anderes Hobby. Und zwar interessierst du dich sehr für Autos.
Sehr ist vielleicht übertrieben, aber...
Ja. Ich weiß, was du für ein Auto hast. Das ist schon sich sehr fürs Auto interessieren, oder?
Es ist ein Vito. Der ist echt praktisch.
Ich meine das andere. Ach so. Was hast du für eins?
Ich habe noch, also ich... Irgendwie so immer, es dreht sich halt das ganze Leben irgendwie um Radfahren, ne? Wie bei dir auch. Also, deine Freundin fährt Rad und alles, was du irgendwie beruflich machst, dreht sich auch ums Radfahren. Bei dir ist es doch ähnlich. Du findest doch Autos auch nicht so schlecht.
Gell? Ich finde Autos auch ziemlich gut, ja.
Du restaurierst gerade eins?
Ja.
Was ist das eigentlich?
Ich restauriere einen Defender. Land Rover.
Na gut, dann haben wir unterschiedliche Autos. Ja, aber Defender ist ja auch echt cool. Aber das, was ich geil finde, das muss irgendwie, das braucht nicht ganz so große Räder und ist ein bisschen näher am Boden und irgendwie, vielleicht auch.
Du ruderst ein bisschen drumherum. Ich merke das schon.
Ja, weil das ist halt bescheuert, keine Ahnung. Also wenn ich dir jetzt sage, ich habe einen Radical, dann weiß kein Mensch, was ein Radical ist. Also ist es halt, ich mag halt kleine Sportwagen einfach. Klein, leicht. Aber auch Englisch, so wie du auch. Hm.
Ist jetzt nicht so das Auto, mit dem man unbedingt zum Bäcker fährt, Brötchen holen.
Nee, dafür gibt es ja den Vito oder halt E-Bike oder sonst irgendwas. Genau. Ja.
Also es ist schon auch eher Rennsportwagen.
Ja.
Zählt das schon unter die Supersportler?
Nee, bestimmt nicht.
Aber schon sehr sportlich.
Ja, ich meine, so ein Supersportwagen, der muss wahrscheinlich, was muss der haben? Der muss halt irgendwie 700 PS haben oder so. Aber der wiegt dann halt auch 2 Tonnen. Aber du kannst halt auch irgendwie, es gibt halt auch geile, kleine, leichte Autos und dann brauchst du auch keine 700 PS, sondern wenn die halt nur ein Drittel davon wiegen, dann reichen halt auch, vielleicht auch die Hälfte an PS oder so. Also,
den du hast, das ist aber nicht der Bausatz, den du quasi selber zusammenbaust, oder? Nee. Aber also, ist vom Prinzip her, von der Form her.
Das sieht ein bisschen aus wie so ein LMP-Sportwagen, wie so ein, was man so in Le Mans oder so kennt.
Genau, so ein länglicher.
Ja, genau. Und der hat dann irgendwie auch, ist dann hinten so eine Frittentheke drauf und so. Also, ja. Aber das ist, da geht's einfach, ich habe einfach jetzt auch nicht Spaß an Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn, sondern ich finde einfach kleine Straßen oder so, wo man so ein bisschen Spaß haben kann, ganz geil. Und die gibt's hier, gell? Wie du ja weißt, gibt's die bei dir zu Hause, bei mir zu Hause, hier, überall.
So, jetzt bist du Rennen gefahren, dein ganzes Leben dreht sich im Leistungssport. Alles immer auf die Sekunde, auf die Hundertstelsekunde. Bist halt dadurch natürlich auch irgendwie ziemlich competitive. Hast du Bock, auch mal Autorennen zu fahren?
Oh ja.
Ja, oh ja.
Ja, also, ja, aber ich habe nicht die Kohle, um das zu machen. Aber ich würde ich sofort machen. Das finde ich total geil. Also, wir haben ja irgendwie auch hier so ein paar Partner. Also zum Beispiel arbeiten wir mit Abt zusammen. Die haben ja auch ein DTM-Team und so Formel E und so machen die. Das heißt, die fahren zum Beispiel, wenn sie bei Rennen sind, so durch die Boxengasse oder im Fahrerlager, haben die immer E-Bikes von uns. Also da haben wir eine ganz coole Partnerschaft. Und
Das sind die für Jon Olsen auch den Phoenix gebaut haben.
Ja, die bauen total perverse Sachen.
Brutales Zeug.
Ja. Am Ende, wenn man dann mal in so einem DTM-Auto oder so, das ist schon ziemlich geil. Wenn du jetzt sagst, hey, komm, also morgen geht's los. Ja klar, heute Nacht verbringe ich noch vor der Playstation und hol mir noch die letzten Zehntel und dann geht's los. Das würde ich schon machen, ja. Ich glaube, ich habe die Skills nicht, aber ich würde es trotzdem versuchen. Ja. Wenn du es bezahlst, Tobi.
Auf alle Fälle mit meinem unglaublich hohen Einkommen. Man weiß ja, als
Kollege,
als Mountainbiker, also. da macht man sich die Taschen voll, ey.
Aber Defender, hast du nicht irgendwie, das ist ja nicht das grüne Auto, das ich im Kopf habe, oder? Hast du nicht irgendwie auch noch was anderes? Oder blau oder was?
Ja, ich habe noch einen Camper.
Nee, den meine ich nicht. Ich spüre genau das Gleiche drumherum. Ja, das ist halt irgendwie, wenn es, ich meine, das wissen ja alle, oder irgendwie meine Kumpel und so, die wissen ja alle, dass es das Ding gibt, aber damit kannst du nicht, also hier zu Ghost, ich war heute früh damit zufällig noch, muss kurz die Spur einstellen lassen. Und dann hatte ich um 10 einen Termin und ich habe alles gegeben, um auf gar keinen Fall mit dem Fahrzeug hierher zu kommen. Ich habe dann in die Garage gestellt und bin mit dem E-Bike auf die Arbeit gekommen, weil das kannst du natürlich nicht machen.
Ja. Vor allen Dingen ist es ja so, wenn du 180 bis 200 Tage im Jahr Urlaub machst, genau, und dann noch so ein Auto fährst.
Genau, das heißt, die Rechtfertigung, für was du bezahlt wirst, um dir dieses Auto zu kaufen, die gibt es ja schon quasi nicht.
Genau.
Ja. Also der Titel Dauerurlauber, dann hat mir damals auch der Klaus, der hat mir quasi erst, hat er mir den Job verschafft oder besorgt oder kreiert und danach hat er mir diesen Titel gegeben und der hängt bis heute nach.
Also, ja. Ja, da kann ich ja auch ein Lied von singen. Was ist denn dein Traumauto? Also wenn jetzt kein Budgetlimit, was ist dein Traumauto?
Pff. Ganz ehrlich, das ist jetzt schon ziemlich traumhaft. Das Ding, das macht ziemlich Spaß. Klar, vielleicht muss man irgendwie mal, also ich stehe nicht so auf Porsche und so, aber vielleicht muss man einmal einen Ferrari gehabt haben oder so. Einfach nicht, weil es das beste Auto da draußen ist, sondern einfach, weil es halt ein Ferrari ist.
Aber ja. Aber Rot ist auch einfach eine schöne Farbe.
Nee, ich bin eigentlich mit dem Ding total zufrieden und habe da meinen Spaß. So, ja. Das Alltagstraumauto ist tatsächlich hier so Mercedes oder VW-Bus, einfach um so das alltägliche Leben damit zu bewältigen. Aber so ein Sportwagen, ich habe jetzt nicht so den Traum. Ich hatte früher immer mal einen Traum, aber die habe ich jetzt quasi. Okay. Lebe den Traum quasi.
Du lebst den Traum. Wahnsinn, ja.
Wahnsinn.
Ich habe nur eine Frage, die mich sehr interessiert. Warum pinke Schuhe? Jetzt gerade nicht, aber ansonsten findet ja sehr viel.
Alter.
Ist sehr viel Pink im Schuhwerk vorhanden. Bei mir nicht.
Ich finde Farben gut. Ich finde Farben einfach gut. Und irgendwie, wir sitzen ja jetzt gerade hier da mit unserem Whisky im Großraumbüro. Und was ist das eigentlich für ein Whisky heute?
Es ist ein ganz besonderer. Jetzt stell mal vor, wir sitzen ja in diesem Glaskäfig, wir beiden Urlauber, und wir würden jetzt hier um 12 Uhr noch einen Whisky trinken.
Was heißt da, wir würden? Was ist denn das, was du da hast?
Das ist leider nur ein prickelndes Wasser. Den Whisky holen wir nach.
Also die ganzen Kollegen, die da vorbeilaufen, wenn du jetzt da mal guckst, die haben ja alle auch irgendwie Turnschuhe, aber die sind alle schwarz oder grau oder dunkelblau. Das ist doch einfach langweilig. Also das ist doch einfach... Und irgendwie, wir hatten ein paar Jahre eine Partnerschaft mit Adidas und ich war dann bei denen im Geschäft in Herzogenaurach in diesem Riesenstore und dann standen da Superstars und die waren einfach knallpink mit golden leuchtenden Strichen. Krass, Alter, das ist ja echt pervers. Der Trottel zieht ihn das an. Und ich habe mir die gekauft. Und die sind der Knaller einfach. Und jetzt gibt es die nicht mehr, aber man kann sich so Schuhe quasi selbst entwerfen und gestalten. Und da gibt es die pinke Option immer noch. Und da waren die irgendwann kaputt und dann haben wir wieder mal neue gekauft. Und ich finde tatsächlich, ich finde es lustig, wie die Leute darauf reagieren. Einfach. Also die, so wie du jetzt auch quasi. So, Alter, warum hast du pinke Schuhe? Ja, warum nicht? Also... Ich finde Farbe einfach gut.
Wunderbar. Ich habe nur 3 Fragen zum Schluss.
Okay.
Ich habe nur 4 Fragen zum Schluss sogar. Und zwar eine Geschichte, die nur mir passieren kann. Also dir.
Puh. Ich glaube, so spontan bin ich jetzt. Eine Geschichte, die nur mir passieren kann.
Ich weiß, ihr wolltet eurer italienischen Teamfahrerin mal eine große Fußmatte machen, wo ihr Rad drauf stand und habt anstatt der italienischen eine ungarische Flagge drauf gemacht.
Das ist ja jetzt kein lebensverändernder oder das kann nur mir passieren. Woher weißt du denn das?
Ich habe mich...
Ehemalige italienische Teamfahrerin. Tobi. Tobi, möchtest du irgendwas dazu sagen? Okay. Ungarische Flagge. Ja, das Gute ist, wir haben jetzt eine ungarische Teamfahrerin.
Dann passt die Matte ja wieder.
Dann passt die Matte, da war dann der Name vielleicht falsch.
Ja.
Also, was ich mal auf jeden Fall immer vorgenommen habe, dass mir nicht passiert ist, dass ich, wenn du schon 5 Frauen im Team hast, dass da auf gar keinen Fall, es war auch eine Regel hier bei Ghost, die wurde irgendwann gebrochen. Das war der andere von den beiden Ghost Grings, war der Uwe. Der hat immer erklärt, never fuck the company. Oder never put the pen in companies, Inc. Und der ist jetzt mittlerweile nicht mehr da, aber der hat dann irgendwann auch hier bei Ghost, hatte der dann mal eine Freundin. Er hat quasi seine eigene Regel gebrochen. Und ich habe gedacht, wir machen das im Team genauso. Wir haben diese Regel also auch... wir machen das auf gar keinen Fall. Das führt nur zu Ärger. Ja. hat viele Jahre funktioniert, aber dann irgendwie gab es dann irgendwann auch mal eine neue Fahrerin. Und mit der wohne ich jetzt zusammen und seit irgendwie ein paar Jahren. Und wahrscheinlich kann das eigentlich nur mir passieren.
Mein größter Erfolg ist?
Ganz schön tiefgründig. Mein größter Erfolg. Da kann ich wahrscheinlich nicht so viel dafür, aber mein größter Erfolg ist wahrscheinlich tatsächlich, heute noch laufen zu können.
Das bewegt mich.
Die gleiche Antwort. das bewegt mich. Das ganze Leben dreht sich ja schon irgendwie um Sport. Und natürlich geht es am Ende darum, dass wir als Team alles dafür tun wollen und versuchen, dass die Athleten am Ende so schnell wie möglich Radfahren. Und jetzt hat man tatsächlich im Laufe der Jahre hat man so ein paar echt geile sportliche Erfolge. Also da waren wirklich coole Sachen dabei. Also wir haben Weltmeisterschaften gewonnen, Gesamtweltcups und sonst irgendwas. Und da gibt es immer wieder Momente, wenn da was Cooles passiert, das bewegt mich dann doch schon ziemlich. Also das ist was, wo wir uns alle extrem drüber freuen, extrem alle mitfiebern. Und das ist halt dann irgendwie so der immaterielle Gegenwert dafür, für das, was du das ganze Jahr an Arbeit investierst.
Und jetzt die letzte Frage. Der beste Trail, den ich in meinem Leben erlebt habe. Da muss es gar nicht wirklich um den Trail gehen, dass der unglaublich toll ist. Kann es natürlich, aber oft ist es ja auch das Drumherum, was einfach diesen Moment ganz besonders macht.
Also, wir leben ja hier in einem Gebiet. Warum sprichst du eigentlich noch keinen Dialekt?
Fränkisch?
Ja, hör ja mal.
Ja, weil ich mich immer noch dagegen wehre.
Kannst du mehr wie Fränkisch sagen eigentlich?
Geh falls zu, bleib noch wegen da.
Naja, das ist zumindest, ist zwar zu krass der Einschlag, aber ganz
okay. Ragschlaf da.
Also in dieser Gegend hier, in dieser Gegend, in der du jetzt auch wohnst, da gibt es ja ein paar ganz geile Bike-Ecken. Und also ich komme ja so aus der Ecke Fränkische Schweiz, hier jetzt sind wir näher am Fichtelgebirge. Da wo du herkommst, da ist eigentlich nichts, aber. Aber so in den anderen Ecken in der Gegend gibt's ein paar echt geile Bikespots. Aber tatsächlich der beste Trail, den ich je erlebt habe, so diese, was ich gerade beschrieben habe, so Freundin ist Radfahrerin und die bereitet sich natürlich auf ihre Saison vor. Und ich nehme meinen Jahresurlaub meistens im Januar und bin dann da einfach mal 4 Wochen weg und bin dann da meistens mit ihr in Südafrika. Und das ist ein Land, da war ich, aber ganz, ich glaube, vorhin mal gesagt, der allererste Weltcup, der war 2011 auch in Südafrika. Und das war dann für mich so, dass ich mir gedacht habe, oh, geiles Land, war ich noch nie, möchte ich wieder her. Und dann war ich da vor 3 oder 4 Jahren irgendwie mal länger. Und dort, da kann ich es eigentlich nicht auf einen Trail runterbrechen, weil dort einfach alles geil ist. Aber so um Kapstadt, Stellenbosch drumherum, da gibt es wahrscheinlich für mich so als früher mal Cross-Country fahren und dann da viel Zeit verbringen, da auch irgendwie emotional nach das mit dem Unfall und so da wieder hinkönnen und so und da Radfahren. Das würde ich sagen, ist für mich so das geilste Trailgebiet. Zählt es? Das geilste Trailgebiet, das ich je erlebt habe. Das ist echt. Da muss man mal hin.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank für die Zeit und für das interessante Gespräch. Also ich habe echt nochmal sehr viel über dich erfahren und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
Ja, danke, Tobi. Ich habe über dich jetzt nicht ganz so viel erfahren. Ich habe irgendwie den Moment verpasst, um dir mehr Fragen zu stellen. Ich würde nämlich so ein paar brennende Fragen hätte ich auch noch, aber vielleicht können wir das anders mal nachholen.
Also, danke und ja, bis demnächst.